es könnte uns ja im Moment durchaus Angst und Bange werden. Sieht ja echt auch ein bisschen besorgniserregend aus. Halbirre, die die Welt regieren, die Weltordnung, die zwar immer schon auch fragil war, jetzt erstmal komplett durcheinander bringen, Kriegsattacken von Ländern, von Leuten, die sich in fremden Ländern tummeln, Flüchtlingsströme, Nazis im eigenen Land, aktuell ja ein Faschist, einer, den man so nennen darf, der sich jetzt als Ministerpräsident aufstellen lässt, das finde ich auch ganz was Cooles. Boah. Antisemitismus, Rassismus, Amokläufe in unserem Stand und jetzt auch noch ein Virus, den brauchen wir jetzt ganz dringend. Neben der eigenen Not, die wir in unserem Leben sowieso ja schon vielleicht haben, vielleicht auch nicht, manchmal hat man das ja auch nicht, aber wenn wir sie haben, dann kommt das andere ja noch oben drauf. Es könnte uns also durchaus Angst und Bange werden. Eine Katastrophe nach der anderen. Wir könnten Hamsterkäufe bei Lebensmitteln, Desinfektionsmittel sind vollständig ausverkauft. Jetzt klauen sie schon die Atemmasken. 1200 sind, glaube ich, geklaut worden in der Klinik irgendwo in Diepholz. Es könnte uns Angst und Bange werden. Aber wir sind weder verpflichtet noch dazu berufen. Es muss uns nämlich nicht Angst und Bange werden. Wir haben allen Grund, uns eben nicht von diesem Apokalyptischen einfangen zu lassen. Aber es passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir passiert das immer mal wieder, dass ich mich dann doch einfangen lasse und es einen Moment braucht, bis ich es kapiere. Manchmal reicht das schon, das eigene Problemzeug, was wir so am Wickel haben, aber manchmal kommt dann eben von außen noch alles so dazu und irgendwann denke ich dann, ey, was mache ich hier? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich versaufe hier im Schlamm und in den Katastrophen. Das will ich aber gar nicht und das geht schleichend und das passiert. Auch bei unserem ernsthaftesten Willen und bei all unserer Mühe, es kann sich einschleichen, dass wir dem Katastrophenmodus Platz machen. Wir wollen das natürlich nicht, aber es kann passieren. Ich habe euch vor ein paar Jahren die schon mal mitgebracht und ich finde, sie fiel mir sozusagen so um die Ohren. Ich habe gedacht, ich nehme sie mal wieder mit. Ich hoffe, das reicht. Ich weiß nicht so genau, ob die Zettel reichen. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal diese erste Hilfemaßnahmen für Notzeiten dabei. So ein Zettel. Schon ein bisschen her. Und ich habe ihn heute wieder mitgebracht. Und lasst uns mal drauf schauen. Vielleicht findet sich ja für jemanden auch noch mal was, was er gebrauchen kann. Könnt ihr das mal kurz verteilen, bitte? Verteilst du das mal? Kommt's aus? Habt ihr? Alle versorgt?
Ja.
Cool.
Hier ist noch einer.
Oh, wow. Hat gereicht? Sabina? Okay. Sehr schön. Vielen Dank. Du auch. Genau. Danke.
Dankeschön.
Also, ich habe festgestellt, dass es durchaus immer mal wieder passiert. Und ich hab das ja tatsächlich mal vor ein paar Jahren zusammengeschrieben, als es bei uns auch daheim so schwierig war, weil unser Freund damals so verunfallt war und das war so übel. Und jetzt ich hatte Jesus gefragt, sag mal, hast du mal irgendwie ein Thema für einen Impuls? Und da kam dann, klick, Erste Hilfe. Da habe ich gedacht, ja, gut, gucke ich mir an, machen wir. Und ich glaube, es ist tatsächlich dran. Also, wenn jemand von euch, so wie ich neulich, so dieses Gefühl hatte, jedes Gespräch mit Gott fängt irgendwie an mit bitte mach, bitte schenk, bitte gib. Nur noch so, sozusagen wie so ein Arbeitstreffen. Dann ist es irgendwie, das sind ganz gute Symptome, um zu sagen, Leute, hier versinkt was. Das kann so nicht sein. Oder die Gedanken kreisen nur noch um das eigentliche Problem, aber nicht mehr um Gott. Und das geht auch schleichend. Wenn das so ist, dann ist das ein gutes Symptom dafür. Oder wenn so dieser Katastrophenmodus, die Verzweiflung, die Beunruhigung, die Mutlosigkeit wächst, dann ist es Zeit für erste Hilfemaßnahmen, um das zu ändern. Also jetzt sind nicht Stoßgebete gemeint, Notfallgebete, die sind immer in Ordnung. Das ist auch nicht gemeint, sondern es geht jetzt so um diesen normalen Umgang, den wir mit Gott und mit dem Leben haben. Das Erste, was wir dann tun können, als absolute erste Hilfe ist, Ich erhebe meine Augen zu dir. Dieses Weggucken, vom, also die Entscheidung zu treffen, ich will jetzt nicht mehr auf meine Probleme starren. Ich will jetzt auf meinen Gott gucken. Schluss jetzt mit dem Gezeter. Mein Gott ist die Nummer eins und ich will jetzt da wieder drauf gucken. Das ist der erste Punkt. Ich erhebe meine Augen zu dir. Ich gucke weg von mir. Ich steige aus dem Hamsterrad aus. Also, und diese Entscheidung nimmt uns niemand ab. Und die müssen wir auch tatsächlich immer wieder treffen. Wir haben sie letzte Woche sehr deutlich getroffen, ne? Wir beide zu Hause. Das war wirklich dran. Es war dran. Wir haben dann festgestellt, Schrott, wir sind echt versoffen in diesem Katastrophenmodus. Raus da, Entscheidung treffen. Ich erhebe jetzt meine Augen zu dir. Mein Gott, du bist die Nummer eins und du machst und ich muss es nicht können. Das ist das Erste. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den müssen wir immer wieder auch im Blick behalten. Wir müssen da unbedingt raus. Hier ist das Problem, lieber Herr, ich kann es nicht ändern, aber du bist die Nummer eins und du kannst alles ändern. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann machen wir unseren Gott klein. Und dabei ist er so groß. Wir reduzieren ihn dann nämlich auf unser Problem, weil wir ja nur noch dahin glotzen und eben nicht mehr unseren Gott mit seiner Größe im Blick haben. Und das ist der Hintergrund da. Also wir müssen das wirklich tun dann. Das ist eine Entscheidung, die müssen wir treffen. Die tut er nicht für uns. Ja, ich weiß ja, dass wir sowieso hier alle auch eben auf einem richtig guten Weg sind. Und ich sage das sozusagen, dass alles, was jetzt hier kommt, ist euch nicht neu. Aber manchmal verliert man es dann doch aus dem Blick. Und deswegen ist es gut, es immer mal wieder auch zu sagen. Ich neige auch so in so, wie soll ich mal sagen, so eiligen Zeiten, wo es immer in Hast irgendwas passieren muss, neige ich selber auch dazu, die wichtigen Zeiten des Tages von den Dringenden vertreiben zu lassen. Nämlich, ich schaffe es dann oft nicht mehr, mich mit meinem Gott zu treffen. Und weil alles andere irgendwie erledigt werden muss. Aber das ist wichtig, dass wir das immer uns wieder dann auch vor Augen führen. Und deswegen dieser zweite Punkt in der Abendkühle, das war ja da, als Adam und Eva noch mit Gott sich trafen, da haben die sich abends, so wird es ja beschrieben, im Paradies getroffen, in dem Garten Eden getroffen und sind miteinander des Weges geschlendert, Gott und Adam und Eva. Ganz in aller Ruhe, total vertraut. Die haben nicht ein Arbeitstreffen gemacht. Pass auf, Herr, ich habe hier morgen den und den und den Termin, kannst du mir mal dafür bitte und hierfür, da brauche ich noch einen Schutz und da brauche ich noch einen Segen für. Sondern die haben sich einfach nur getroffen. Und dafür sind wir geschaffen, so wollte er das. Das war seine Idee mit der Abendkühle. Wir sind dafür geschaffen, dieses vertraute, verliebte, freundschaftliche Miteinander mit diesem unglaublichen Gott zu leben. Weil das ist der Zweck unseres Lebens, das ist doch unglaublich. Als geliebte Kinder, das ist der Hammer, echt. Und wie oft gerät uns ausgerechnet das aus dem Blick in dieser Abendkühle? Also das heißt, damit ist jetzt in diesem Sinne der erste Hilfemaßnahmen gemeint, wir sollten uns diese Abendkühle, also diese ganz vertrauten Zeiten mit Gott, nicht von irgendwas wegquatschen lassen. Habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben, läuft jetzt auch wieder. Aber es geht wirklich mal ab und zu verloren, das ist so, jedenfalls bei mir. Lobt Gott in seinem Heiligtum, das ist, hier geht es um dieses Zweckfrei, das zweckfreie Zusammensein mit Gott, das zweckfreie, nicht sagen, du, ich habe das und das und das Problem, sondern ihn loben, Gott loben, weil er Gott ist, für nichts sonst, einfach weil er unser Gott ist. Das wird uns aus unserem Problem rausreißen, aber es wird vor allen Dingen Gott gerecht, weil er einfach grandios ist. Und das in seinem Heiligtum zu tun, das ist ja ein zweiter Punkt. Natürlich kann man dafür in eine Kirche gehen, das ist auch schön. Aber wir sind auch ein Tempel des Heiligen Geistes, das steht in der Bibel. Und wenn wir dieses Heiligtum, das Eingebaute sozusagen, nutzen, um unseren Gott einfach zu preisen und es zu tun, auf dem Spaziergang, still, wenn man irgendwo im Wartezimmer rumhockt oder, keine Ahnung, ihr seid da kreativ, einfach ihn groß sein lassen und ihn preisen, weil er ist und weil er unser Gott ist. Ja, ich glaube, wenn man diese ersten drei Punkte schon macht, dann hätte man alle schon gerettet. Da kann der Virus bleiben, wo er will. Es ist dir gesagt, Mensch, heißt es, glaube ich, es ist dir gesagt, Mensch, was gut für dich ist. Für mich klang das früher immer wie eine Drohung irgendwie. Das ist aber eine Verheißung, weil es ist gesagt, was gut für dich ist. Man muss auch manchmal die Betonung richtig erwischen. Die Bibel steckt voll von Verheißungen, von Zusagen, von von Dingen, die uns gut tun, von Bildern der Liebe unseres Gottes. Und wenn er uns einen Vers aus der Bibel zeigt, dann sollten wir ihn festhalten und durchkauen und wenden und bedrängen. Also richtig damit, den Weg unseres Lebens damit auch gehen, mit solchen Bibelversen. Es ist drin, was gut für uns ist. Ja, und dann kommt noch etwas, was uns, ich glaube, das ist für Gott, der weiß das sowieso, aber für uns ist das spannend, wenn wir lernen, vor Gott unser Herz auszuschütten, so wie es wirklich ist. Nicht geschönt, nicht mit frommen Floskeln oder irgendwie, keine Ahnung, was man da so machen kann. Also quasi hübsch angezogen, alles Gott erzählen, ja, und du weißt ja, Herr, und überhaupt und so. Sondern wirklich ausschütten, als würden wir den Papierkorb in die blaue Tonne kippen. Restlos, nochmal nachgucken, ist wirklich leer, nochmal auskippen. Also das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Geschichte, dass wir das lernen, dass wir wirklich ehrlich mit diesem Gott sind. Er weiß ja sowieso, was in uns ist, und uns wird das heilen, wenn wir das tun. Rainer Rust hatte diesen schönen Sorgeneimer mit, erinnert ihr euch? Das ist genau diese Geschichte, dieses nicht diesen ganzen Klumpatsch immer wieder mitnehmen und möglicherweise noch vor Gott verstecken, und in unseren Seelen kann man noch so unaufgeräumte Kammern haben, wo es gar keinen Schlüssel mehr für gibt oder sowas. Öffnen, ausleeren, ganz bei Gott sein. Ich glaube, wir würden eine Menge unserer Lasten loswerden, wenn wir das wirklich lernen würden und trainieren würden, dass wir unserem Gott alles geben, was da drin ist. Und wenn es nicht schön formuliert ist, das kratzt ihn überhaupt nicht, es soll nur ehrlich sein. Er will einfach unser Herz haben. Ich glaube, es ist ihm wichtiger, dass wir ehrlich sind, als dass wir ihm unser Herz vorenthalten. Wir dürfen auch stinkig sein, wir dürfen wütend auf ihn sein, weil wir verstehen ja auch nicht alles, was er tut. In unserem Leben verstehen wir oft nicht, was er da eigentlich vorhat, oder erst viel später. Und in dem Moment sind wir stinkig oder wir sind traurig oder wir sind enttäuscht von ihm. Und das dürfen wir ihm sagen. Ich finde das so grandios, dass wir unserem Gott sowas sagen dürfen. Wir dürfen unser Herz wirklich ausschütten vor ihm, richtig ausschütten und nicht so Bröckchen für Bröckchen da rausholen. Ja, bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Das ist eine coole Anweisung. Also in jeder Lage, sitzen, stehend, liegend, betend und flehend, das liegt uns schon mal eher, aber mit Dank sie dann auch noch vor Gott zu bringen, das ist manchmal mühsam. Gerade so in diesen Notzeiten, wenn man bitte macht, bitte schenkt doch, bitte gibt doch, da fällt dann manchmal der Dank weg. Also wir sollen bitten und wir sollen flehen, aber ja natürlich, wir sollen ja uns auch ausschütten, aber wir sollen auch danken, mittendrin, mitten in diesem Getöse sollen wir ihm danken für alles, für alles, was uns unter die Nase kommt. Wir dürfen dazu wirklich auch dann stehen, aber bitten sollen, danken sollen wir. Also diese Verbindung zwischen bitten und danken, die sollten wir vielleicht tatsächlich wieder trainieren. Ja, dann kommt das Sprachengebet. Der Geist tritt für uns ein mit Seufzen. Ich wünschte, ihr würdet alle in Sprachen reden. Das sind ja zwei Zitate aus den Briefen. Machen, kann ich nur sagen. Einfach machen. Das klingt, wenn man das alleine, also wenn wir hier in der Gruppe einen Sprachengesang machen, das klingt ja total melodisch und toll, und da kann man sich mit reingeben, und das ist schön. Wenn man das zu Hause macht, wo sonst nichts ist, dann klingt das manchmal ein bisschen seltsam erstmal, bis man sich so dran gewöhnt hat. Das ist schon so. Da dürfen wir drüber weghören. Wir müssen uns nicht selber zuhören. Das ist eine Sprache, die für den Heiligen Geist ein Werkzeug ist. Und da müssen wir gar nicht mit zufrieden sein. Ich glaube, wir sollen es einfach nur machen. Wir haben das Geschenk erhalten, dieses Sprachengebet zu tun. Und es gibt so vieles in uns, was wir gar nicht formulieren können, was aber der Geist in uns formulieren kann und dann zu Gott bringt. Und er hat einen großen Gewinn, wenn wir das Sprachengebet oder Sprachengesang machen. Und wenn euch das lieber ist, dann singt eine unserer Lobpreismelodien und macht einen neuen Text drauf, einen Sprachengesangtext. Das mache ich manchmal auch, wenn ich dann so unterwegs bin, dass ich eins von unseren Liedern nehme und einfach mit einem neuen Text versehe, den ich nicht verstehe, nö, aber den der Heilige Geist versteht. Und das zum Beispiel. Oder einfach, macht es. Macht es, es tut euch gut. Es tut dem Heiligen, also für den Heiligen Geist ist es ja einfach auch ein gutes Werkzeug, alles zu Gott zu bringen. Machen. Es lässt uns einfach online sein. Das ist schon gut. Ja, dankt für alles, denn das will Gott von euch. Eben war ja schon das Danken mit dem Bitten zusammen, aber Gedanken kann man auch ohne zu bitten. Und einfach danken, immer, überall, für alles. Frau Oswald, wenige von euch kennen sie sicher noch, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben, das war einer ihrer Lieblingssprüche. Und das ist schon so, es ist einfach so. Wenn wir danken, dann bekommen wir einen anderen Blick auf die Dinge und das ist gut. Ich möchte euch wirklich einladen, euch auch in schweren Zeiten auf die Suche zu machen, wofür ihr danken könnt. Das vertreibt einfach die Mutlosigkeit und es vertreibt auch die Traurigkeit. Martin und ich haben uns übrigens angewöhnt jetzt in letzter Zeit, das haben wir, glaube ich, irgendwo gelesen in einem der Bücher, ne? die Idee, abends, wenn wir dann so im Bett liegen, Licht aus, dann überlegen wir nochmal beide, 3 schöne Dinge des Tages. Jeden Abend machen wir das. 3 schöne Dinge. Jeder sagt 3 schöne Dinge, die an dem Tag passiert sind. Und da klingelt übrigens was. Ich sag's euch, ich bin's nicht. Also, 3 schöne Dinge, die an diesem Tag passiert sind, die sammeln wir dann zusammen. Es gibt immer noch mehr natürlich, aber man kann sie auch locker verheddern. Wir nehmen jetzt jeder 3. Da ist aber jemand hartnäckig. Mann, Mann, Mann. Ah. So. Also nochmal, die 3 schönen Dinge, die bringen wir dann nämlich gemeinsam zu Gott und danken ihm dann dafür. Und das tut gut. Das tut deswegen gut, weil es auch mitten im Klumpatsch nochmal den Blick auf schöne Dinge, die Gott uns an diesem Tag geschenkt hat, hinzieht. Und das ist gut. Das ist eine wirklich schöne Sache. Kann ich euch nur zu ermutigen. Bleibt bei 3 erstmal. Das reicht. Weil man kann auch 10, man kann auch 20. Man findet immer noch was gut war. Aber so die Highlights des Tages nochmal rauszusuchen und zu sagen, Herr, das war toll, Dankeschön. Das hilft, das trainiert ungeheuer. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Ein sehr beliebter Satz, gerade so in meinen beruflichen Ecken. Diese elenden vielen Arbeitskreise, die können einem auf den Zwirn gehen. Aber hier geht es ja um was Gescheites. Hier geht es um 2 Dinge, nämlich einmal, wenn man allein im Gebet nicht mehr weiterkommt, sich Mitbeter besorgen. Das ist wunderbar. Gebetsketten bilden oder überhaupt Gebetsgemeinschaften bilden. Wir sind hier sowieso schon eine Gebetsgemeinschaft. Wie oft beten wir hier für Dinge ganz gemeinsam? Aber man kann auch, das haben wir auch schon gemacht, dass so eine Telefonkette rumging. Hier, hallo, wir haben hier ein akutes Problem, bete mal mit. Ja, machen wir. So, das geht auch. Man kann auch einfach anrufen und sagen, hier, ich brauche unbedingt hier ein begleitendes Gebet. Das ist total klasse. Es ist so gut, dass wir das hier können, dass wir eine Gruppe sind, in der das möglich ist, dass wir Menschen sind, die so vertraut miteinander sind, dass wir gemeinsam auch über einen längeren Zeitraum mit den Dingen eines anderen zu Gott kommen können. Das ist total ganz klasse und es ist ganz was Seltenes und ganz was Kostbares. Das ist schon toll. Martin hatte mal letztes Jahr irgendwann eine Gebetspatenschaft übernommen, für ein Jahr für einen Mann zu beten. Ich habe das jetzt auch angefangen. Ich habe eine Gebetspatenschaft für einen ganz lieben Freund von uns, der in einer ganz blöden Existenzkrise steckt, übernommen. Ich werde jetzt tatsächlich ein Jahr, ich weiß nicht, ob ich es jeden Tag schaffe, aber sobald oft ich dran denke, will ich gerne für diesen Mann beten, ihn einfach Gott hinhalten. Was er daraus macht, das kann ich ja sowieso nicht sagen, aber das Tun, Beten ist genial. Besorgt euch Mitbeter, wenn ihr nicht mehr alleine weiterkommt. Und ein zweites ist, dass es ja schon ganz viele Menschen gegeben hat in unseren Vorzeiten, die mit Gott gegangen sind und die haben sich auch gute Dinge ausgedacht, wie sie bei Gott sein können. Über die Stundengebete, über die Tagzeiten, über die Gottesdienste, über verschiedenste Sachen. Und wir tun das hier, wir üben das ja hier, indem wir auch im Gottesdienst zusammen sind, hier im Lobpreisgottesdienst. Wir tun das sonntags in unseren Heimatgemeinden. Aber es gibt auch so Dinge, die man selber da auch nochmal tun kann, die uns jemand schon beigebracht hat, der schon viele 100 Jahre beim Herrn ist. Also zum Beispiel das Jesusgebet, neben dem Sprachengebet jetzt meine ich, sondern so das Jesusgebet, dieses Herzensgebet könnte man machen. Oder eben wirklich in den Gesangbüchern stehen die Vesper drin, oder das Morgengebet, oder die, also je nachdem, wie es dann auch genannt wird. Bei uns heißt es Laudes, bei anderen heißt es Morgengebet. Diese Dinge, die jemand die sich im Lauf der Tausenden von Jahren inzwischen entwickelt haben, die gut tun oder auch die Psalmen einfach nur zu beten, die schon da sind. Man muss nicht immer so jedes Rad neu erfinden und das ist schon sehr gut. Ja, und mit der Quintessenz unten kommen wir im Grunde wieder an den Anfang zurück. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Wir müssen nämlich nicht im Katastrophenmodus verschwinden. Wir sind nicht verpflichtet dazu und wir sind auch nicht berufen dazu, das so zu tun, sondern wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und darauf können wir uns festhalten. Darauf können wir uns wirklich verlassen, dass das richtig ist und dass das so stimmt. Denn wir heißen Kinder Gottes und wir sind Kinder Gottes. Und wenn jetzt die Bedrohung immer näher käme und überhaupt und alles, was so einstürzt auf uns, immer drängender wird und immer dringender wird, wir haben nicht den Geist der Verzagtheit, sondern wir haben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und darauf dürfen wir uns stützen und verlassen. Das ist eine Zusage Gottes, dass wir seine Kinder sind und dass wir das auch bleiben, dass uns da nichts rausreißen kann.